Heute philosophieren wir Prozessphilosophen über.
Ich glaube, die größte Hürde im Moment sind, die Aufbereitung von Daten, aber auch, dass viele Leute einfach keine Lust haben, Prozesse zu verändern. Weil sie viel ChatGPT oder something like that, das hört sich positiv an.
Einen wunderschönen guten Tag, liebe Zuhörende unseres Podcasts. Wir sind wieder da, die Prozessphilosophen, heute zur nächsten Special-Folge. Leute, wir haben es groß angekündigt, wir selber sind extrem aufgeregt. Wir haben einen super, super besonderen Gast, ich darf schon so viel teasern, Professor, bei uns im Call, dürfen ihn jetzt in den nächsten 2 Episoden mit all unseren Fragen komplett ausfragen, werden super viel erfahren, super viel lernen. Und jetzt würde ich sagen, Bühne auf, Matusch, stell ihn vor. Let's go.
Ja, also jetzt hast du es so vorgestellt, dass ich jetzt ein riesen Intro machen würde. Was mir aber meistens gefällt und ich hoffe, dass das Professor jetzt nicht abwägend findet. Ich finde es einfach das Beste. Dieser Professor wird als Gründungsvater des Process Mining, glaube ich, von allen anerkannt. Und das ist für mich, es ist eine unglaubliche Ehre, dass wir mit Ihnen heute die 2 Teile aufnehmen können, weil auch für mich war das so, ich glaube, die erste Verbindung mit Process Mining habe ich über eure Buch erfahren. Das erste Process Mining Tool, was ich gesehen habe, damals noch an der Hochschule in Augsburg, war Celonis. Damit sind Sie verbunden. Das ist der Professor, immer noch hoffentlich von RWTH, Aachen-Universität, Professor Will van der Alst. Herzlich willkommen. Was freut uns unheimlich. Sie können sich gerne vorstellen, das ergänzen, was wir vergessen haben. Wir freuen uns.
Also ich freue auch hier zu sein. Ich werde manchmal auch den Papst von Process Mining genannt, aber seit heute haben wir einen wirklich neuen Papst. Was kann ich sagen? Vielleicht zum Hintergrund. Ich habe viele Jahre an die Uni in Eindhoven gearbeitet. Dort ist Process Mining quasi entstanden. Ich kann auch mehr darüber erzählen. In die 90er Jahre war ich ein großer Fan von Workflow-Management-Technologie. Ich habe geglaubt, ja, das wird die Welt komplett ändern. Am Ende ist das nicht passiert. Und Ende 90er Jahre habe ich gedacht, ja, was ist der Grund, dass das nicht funktioniert und so weiter. Und dann habe ich gesehen einfach, dass oft reale Prozesse komplett anders sind, als was Leute modellieren, was Leute sagen und so weiter. Und deshalb bin ich Ende der 90er Jahre angefangen mit Prozesse zu analysieren, nicht nur durch Modelle, aber einfach die Daten anzugucken und zu versuchen, automatisch Prozessmodelle generieren. Und das war quasi der Anfang von dem Bereich Process Mining. Ja, die ersten 10 Jahre war ich ziemlich alleine mit meinen Studenten. Aber es freut mich, dass heutzutage Process Mining super viel Anwendungen hat. Viele von den größeren Firmen benutzen es jetzt schon. Aber das Potenzial ist riesig. Und ich glaube, dass heutzutage Leute auch erwarten, dass man so etwas machen kann.
Spannend.
Nehmen Sie uns mal kurz mit auf die Reise. Wie kam die Idee? Wie ist es entstanden? Woher kam die Motivation, so lange auch durchzuhalten und für ein Thema zu kämpfen, was vielleicht komplett neu ist?
Ja, ich unterbreche noch kurz. Mich würde interessieren, wie sind Sie überhaupt zu BPM gekommen? Also, weil das ist echt eine Frage. Ich meine, Sie haben sicherlich irgendeine Informatik oder sowas studiert. Dann haben Sie sich entschieden, auf Universität zu bleiben. Wie sind Sie überhaupt zu diesem Thema gekommen, zu diesen 3 Buchstaben? Was hat euch daran fasziniert, zu den Zeiten dort zu sein? Und dann kommen wir im zweiten Schritt dazu, wie sind Sie überhaupt dazu gekommen, eine neue Methodik zu finden?
Ja, also jetzt gehen wir sehr weit zurück.
Ja, ja, wir wollen aber wir wollen wissen, wie können junge Leute sowas machen? Ja.
Ich glaube, das ist eine interessante Geschichte. Ich hatte anfangs überhaupt keine Lust zu studieren. Ja? Aber ich hatte gesehen, ich hatte schon Computerprogramme gemacht und so weiter. Und ich sah, ja, Computers, das sind die Zukunft. Ja? Dann hatte ich überhaupt keine Lust, nach die Uni zu gehen. Und ich hatte geplant, nach die Fachhochschule in Eindhoven zu gehen. Aber dort gab es ein Numerus Clausus. Also obwohl ich super gute Noten hatte und so weiter, konnte ich nicht dahin gehen. Und dann bin ich nach die Uni gegangen. Und mein Ziel war, also an die Uni, das war Informatik, war in die, das war das zweite Jahr, dass es das in Eindhoven überhaupt gab. Das war auch die Zeit, dass Dijkstra, Edske Dijkstra, sehr bekannte Informatiker, noch da war. Und dann habe ich gedacht, ja, ich sehe die Anwendung von Informatik, sehe, dass das super wichtig wird. Lass uns versuchen, das so schnell wie möglich zu erledigen. Und dann habe ich meinen Bachelor und Master in 4 Jahren absolviert. Aber dann hatte ich noch ein Problem. Damals gab es in den Niederlanden noch die Wehrpflicht.
Oh, ja.
Also ich möchte nicht zur Uni gehen, dann bei der Uni möchte ich so schnell wie möglich fertig sein. In 4 Jahren hatte ich das alles geschafft. Und dann, um, sag mal, die Wehrpflicht irgendwie zu umgehen, bin ich angefangen mit einer Doktorarbeit. Also das ist eine sehr komische Geschichte. Und dann bin ich angefangen zu forschen und dann fand ich das wunderbar. Und die, sag mal, mein Hintergrund ist mehr, sag mal, Simulation, Petri-Netze, mehr die Modellierungssache. Dann sag mal, das war, sag mal, Anfang 90er Jahre. Dann in die 90er Jahre habe ich gesehen, ja, Workflow Management, das sieht aus, das ist etwas, was super wichtig ist. Und Workflow Management gab mir auch die Möglichkeit, sag mal, die viele Sachen, die ich in Theorie gemacht habe, mit Petri-Netz und so weiter, konnte ich dann anwenden in Workflow Management. Und was viele Leute vergessen, ist beispielsweise, sag mal, die CeBIT in 1995, die größte Computermesse in die ganze Welt damals, da gab es, glaube ich, 800.000 Leute auf eine Computermesse.
Wie viel?
800.000.
Wow.
Das war auch die Zeit, dass Bill Gates Windows 95 präsentiert hat. En dan wissen wir ungefähr, welches Zeitalter wir sehen.
Ja.
Also Windows 95 werd präsentiert. Das erste Operating System, was wir heutzutage quasi benutzen. Aber es gab schon über 80 Anbieter von Workflow Management Technologie. Also Mitte Jahre 90 gab es über 80 Anbieter. Also alle Leute haben geglaubt damals, ja, das ist die Zukunft. Wir modellieren einfach die Prozesse, dann generieren wir ein Informationssystem. Und dann läuft alles wunderbar. Also ich habe das auch viele Jahre geglaubt, dass Leute müssen einfach die Prozesse vernünftig modellieren und dann vernünftig implementieren und dann funktioniert das. Aber ich habe gesehen, dass das oft nicht funktioniert. Dass oft Firmen, ich war damals auch Part-time Consultant bei einer Beratungsfirma Backenist, das ist jetzt ein Teil von Deloitte. Und da hatten wir auch eine Workflow-Gruppe, wo wir Firmen geholfen haben, sag mal, Workflow-Management-Lösungen zu implementieren. Und viele Firmen haben Workflow-Management-Technologie gekauft in die 90er Jahre, aber es nie tatsächlich benutzt. Und das war für mich irgendwie ein Trigger. Das ist alles schön, interessant, aber es funktioniert nicht. Und dann habe ich einfach geguckt, okay, lass uns jetzt versuchen, Sachen umzudrehen. Nicht zuerst zu modellieren und dann versuchen zu implementieren. Aber die Prozesse gibt es schon. Es gibt auch schon Daten. Lass uns versuchen herauszufinden, wie die Prozesse tatsächlich laufen. Und das war natürlich aus Forschungssicht ein super spannendes Thema. Ja, dass man irgendwie nicht modelliert. Da gab es auch viele Arten, um Prozesse zu modellieren. Und das war aus meiner Sicht alles unwichtig. Ja, ob man diese Beschreibungsweise benutzt oder die andere, das ist nicht so wichtig. Ich hatte das Gefühl, mit Process Mining versuchen wir tatsächlich zu entdecken, was tatsächlich passiert. Das fand ich super spannend. Das war auch, sag mal, wissenschaftlich eine interessante Herausforderung, weil es ist nicht so einfach, auf Basis von Beispielen irgendwie ein Prozessmodell zu generieren. Weil wenn ein Prozess eine Schleife hat, dann gibt es unendlich viele Möglichkeiten und man wird nie diese unendlich viele Möglichkeiten sehen. Oder wenn, wenn Sachen nicht in einer festen Reihenfolge stattfinden müssen, dass man Sachen wie Concurrency und so weiter hat, dann kann man nicht erwarten, dass man alles sieht vorher. Das war ein sehr spannendes Thema und dann ist es angefangen, sag mal, die erste Algorithmen für Process Discovery, das war ungefähr 2000, dass wir die erste Algorithmen implementiert haben. Mhm. Und dann, wie gesagt, dann war ich super begeistert von diesem Thema. Ich hatte auch eine relativ große Gruppe in Eindhoven mit vielen Doktoranden, die an diesem Thema gearbeitet haben. Aber auf die Welt gab es nur sehr, sehr wenig Leute, die das auch gemacht haben. Und das war, ich werde jetzt oft den Godfather of Process Mining genannt. Und ich glaube, der Grund ist nicht, dass ich so super gut war und so weiter, aber dass ich die ersten 10 Jahre alleine war, quasi. Mhm. Und dass ich die Möglichkeit hatte, sag mal, Process Discovery, die erste Algorithmen haben wir entwickelt, Conformance Checking, die erste Algorithmen haben wir entwickelt. Auch diese Sache, die zu tun haben mit Predictive Analytics, vorherzusagen, gibt es morgen einen Engpass, wann ist diese Case fertig und so weiter. All diese Fragen haben wir quasi in den ersten 10 Jahren beantwortet. Und für all die Fragen haben wir die erste Algorithmen entwickelt. Und erst danach sind, sag mal, viele andere Leute sind auch angefangen, auf diese Themen zu arbeiten. Und das war quasi mein Glück, dass ich irgendwie in viele von diesen Sachen die Erste sein konnte, zusammen mit meinen Doktoranden natürlich. Ja.
Was war, wenn das ist eine ultra spannende Geschichte. Warum glauben Sie, dass es so war, dass Sie 10 Jahre Zeit alleine hatten? War die, sagen wir so, die andere BPM-Community nicht begeistert von den Ideen? Oder, also ich meine, wenn jemand 10 Jahre auf etwas arbeiten kann, und Sie haben das sicherlich auch veröffentlicht, das war nicht so, dass Sie jetzt in einem Keller irgendwo gearbeitet haben, war das so, haben die nicht vertraut, dass es funktioniert, oder hat das denn nicht gefallen? Oder, also was, 10 Jahre ist schon eine Riesenzeit in diesem Zeitpunkt, wo man sagt, okay, das könnte cool sein. Also das hat dann schon sehr lange gedauert, bis die herausgefunden, das ist doch cool.
Sag mal, ich habe es nie verstanden. Und ich kann auch interessante Geschichten erzählen. Ich würde sagen 2002, 2003, war ich mehrmals beispielsweise in Saarbrücken in dem Büro von IDS Share. Mhm. Versuchen die Leute zu überzeugen, man muss Process Mining machen. Mhm. Die waren sehr stark auf die Modellierungsebene. In 2004, 2005 war ich bei Oracle, ich war bei Google, ich war mehrmals bei IBM und so weiter. Ich habe auch Vorträge gehalten innerhalb SAP, mehrmals. Mhm. Ich habe wirklich versucht, weil ich sah, das Thema ist logisch, jede Firma hat Prozesse, jede Firma hat Daten. Und ich habe all die Vorträge gehalten. Ich weiß noch gut, dass sag mal, innerhalb SAP gab es auch bestimmte Spannungen. Da gab es verschiedene Gruppen, die verschiedene Sachen machen möchten. Ich weiß noch, war quasi verboten, dass ich einen Vortrag halte. Aber dann habe ich am Ende doch einen Vortrag gehalten. Und da war ich in so einem Raum, was, weiß ich viel, eigentlich nur geeignet war für 40 Leute oder so etwas. Und da waren 200 Leute. Und dann habe ich den Vortrag gehalten und danach dachte ich, okay, jetzt ist es erledigt, jetzt ist es deutlich. Alle Leute sind begeistert, ist komplett logisch. Aber am Ende haben alles es nicht gemacht. Mhm. Und das finde ich interessant. Später hat SAP hat Signavio gekauft für 1 Milliarde. IBM, Microsoft haben Firmen wie MyInvenio und Minute und so weiter gekauft und so weiter. Also Wir haben es 20 Jahre später gesehen. Ja, das ist doch ein logisches und wichtiges Thema. Aber ich habe nie verstanden. Der Grund war wahrscheinlich, dass Kunde es nicht gefragt haben.
Okay. Ja, ich meine, in Anfängen kann ich mir vorstellen, dass auch die Daten nicht so leicht waren zu extrahieren. Ich meine, die Methodik ist, wenn man sich das anschaut, also jetzt nicht die Algorithmen, aber die Methodik ist so ultra einfach nur die drei Spalten zu haben. Ne? Und daraus könnt ihr schon etwas machen. Das ist, wenn man sich das anschaut, das ist eigentlich eine ultra schlaue Idee. Ich glaube, was einfach damals, ich kann mir vorstellen, was damals schwierig war, dass jemand von seinem System, und das war Zeit der Monolithen, muss man so sagen, ne, die ganze Host-Systeme, also entweder hat man ein riesen IBM-Host-System unten oder ein Oracle, dass man daraus die Daten so extrahiert, dass jemand andere daraus Prozesse baut, das war sehr wahrscheinlich undenklich.
Ja, nein, und die Daten sind natürlich noch immer ein Thema. Dass, wenn man neue Anwendungen von Quantum Mining anguckt, ist das noch immer oft schwierig, an die Daten heranzukommen. Und das ist kein Problem für Process Mining, aber das ist einfach, viele Firmen haben einfach ein Data Management Problem. Aber um zurückzugehen, ich weiß noch sehr gut, dass wenn wir den Fuzzy Miner entwickelt haben, das war, was war das, 2006, 2007, das war so ein Discovery Tool, was, sag mal, Prozesse entdecken kann, die auch, sag mal, mehr Flexibilität und so weiter hatten. Und dort hatten wir diese Animation, wo man dann tatsächlich die Cases zeigt, wie man wieder durchfließt. Wir haben das in mehrere Firmen angewendet, haben wir das auch gezeigt. Die Leute fangen an, oft zu weinen. Und die waren so erstaunt. Jetzt finden wir das normal, aber damals war das war unglaublich, dass man das machen konnte.
Magic.
Leute konnten es nicht glauben, dass es möglich war. Und deshalb habe ich nie verstanden, warum das damals nicht schon mehr Leute erfolgreich waren, das besser zu verkaufen in die Industrie.
Wer waren Ihre ersten Partner oder wer hat als erster mit an das Thema geglaubt?
Sag mal, in die Wissenschaft ist es natürlich, hat man gesehen, dass es jedes Jahr mehr wird. Also sag mal, ich bin der Gründer von der Business Process Management Konferenz und am Anfang war die Konferenz war fast nur Modellierung und Implementierung und über die Jahre sieht man, dass die meisten Papers sind jetzt über Process Mining. Da kann man Process Mining sehr, sehr breit definieren. Sag mal, in die Wissenschaft ist es etwas, und man kann auch eine Grafik zeigen mit wie viel Papers jedes Jahr, dann sieht man, dass das einfach jedes Jahr ist es mehr geworden. Dann gab es die erste kommerzielle Hersteller von Software. Sag mal, mein erster Student, die eine Process Mining Firma gegründet hat, das war in 2007.
Okay.
Das war Futura Process Intelligence. Das war ein Partner von Pallas Athena. Wir reden jetzt über Prähistorie, also viele Leute kennen die Firma überhaupt nicht. Aber Pallas Athena war die meist erfolgreiche Workflow-Firma in den Niederlanden. Die haben dann mit Futura Process Intelligence haben die das System erweitert mit Process Mining. Und das ist später verkauft an Lexmark. Mhm. Das ist auch so eine komische Geschichte, was man oft sieht. Lexmark hat diese Technologie gekauft wegen der Begeisterung von Process Mining. Ja, aber okay. Am Ende war es kein Erfolg. Das war eine amerikanische Firma und so weiter. Und irgendwie hat man das verloren. Also man war in einer Position, die eigentlich super gut war. Und dann hat das nicht geklappt. Eine andere, andere Studenten von mir, Christian Günther und Anne Rosinath, haben eine Firma gegründet, Fluxicon von der Disco Tool. Das war in 2009. Dass sie das gemacht haben. Die haben zuerst Doktorarbeit fertig gemacht und dann diese Firma. Das ist ein Tool, was noch immer existiert. Aber das ist ein Tool, was sehr stark gezielt ist auf Experten. Ja? Ich glaube, wo es wirklich losgegangen ist, ist, sag mal, in 2011 ist Celonis gegründet. Und ich glaube, das Unterschied von Celonis und, sag mal, Futura Process Intelligence und Fluxicon war, die Vision ist, dass Process Mining ist nicht nur für Experten. Es ist wichtig, dass in einer Firma, dass nicht nur eine Person das Tool benutzt, aber dass, sag mal, hunderte oder tausende Leute sich das angucken. Und ich glaube, das war super wichtig in die Entwicklung, in die Praxis. Dass Leute gesehen haben, ja, das ist nicht ein Tool, was nur da ist für einen Expert, aber das ist ein Tool, wo im Prinzip alle Leute, die in einem Prozess arbeiten, müssen das irgendwie sehen. Und das ist auch aus kommerzieller Sicht, wenn man Software hat, die eine Person benutzt, kann man nicht so viel Geld dafür fragen. Aber wenn man Software benutzt, wie sag mal damals Celonis innerhalb Siemens und BMW und so weiter, wo Hunderte oder Tausende von Leuten das benutzen, ist es viel einfacher. A, man generiert viel mehr Wert. Zwei, eine Firma ist auch bereit dafür zu bezahlen, weil es ist sichtbar, dass es ein Tool ist, was man benutzt. Und ich glaube, dass man sieht, es war zuerst ein Forschungsthema, dann war die Zeit, dass die, sag mal, ersten Tools entwickelt sind und so weiter. Und danach kam die Benutzung in die Praxis.
Aber was mich interessieren würde, die Celonis-Gründer sind aus TUM gekommen. Das heißt, sie waren nicht eure Studenten. Wie sind sie zusammengekommen? Oder, also ich meine, die haben sehr wahrscheinlich eure Forschungsergebnisse gesehen. Ich glaube, ich habe auch ein paar Podcasts gehört von denen.
Ja.
Und aber irgendwie seid ihr dann doch zusammengekommen und jetzt seid ihr ja auch zusammen. Oder kann man das so sagen?
Ja, wenn man das sich anguckt, ist das, sag mal, die sind in 2011 angefangen und die haben, sag mal, einige von unseren Papers gesehen. Die haben auch, sag mal, Prom und die Tools. Hè? Die Prom existiert seit 2004 oder so etwas. Mhm. Also Prom war schon ziemlich erwachsen in 2011. Da gab es hunderte von Prozessalgorithmen, die implementiert waren und so weiter. Also das war schon da und das war natürlich ein Beispiel. Natürlich sind Open Source Tools sind nicht so einfach anzuwenden in einer Firma. Sicher nicht, wenn man auf die Enterprise-Ebene arbeitet. Und ich glaube, das hat Celonis, wie gesagt, anders gemacht als die anderen. Dann gab es eine lange Zeit, wo ich versucht habe, irgendwie neutral zu sein. Viele von meinen Studenten...
Das wäre meine nächste Frage.
viele von meinen Studenten sind angefangen mit Process Mining. Ich habe auch viele Firmen geholfen. Also lange Zeit war ich neutral, aber war ich Berater von mehreren Firmen. Ich glaube, ich bin Academic Advisor. Ich war schon ein Academic Advisor von Celonis, weiß nicht, 2005, 2006. Nein, 2015, 2016 ungefähr. Aber da gab es mehrere. Beispielsweise, es gibt diese Firma, die jetzt Teil von UiPath ist, Process Gold. Ich war da, ich war bei Fluxicon. Später auch kurze Zeit bei UiPath und so weiter. Also ich habe versucht, sag mal, mehrere Leute zu helfen, ohne irgendwie finanziell involviert zu sein mit einer von diese Partner. Das hat lange Zeit gut funktioniert, wo, sag mal, an die Uni wie quasi mehr Entwicklungskapazität hatte als in die Firma. Aber genau wie, sag mal, im KI-Bereich und so weiter, sieht man, das hat sich jetzt gewandelt. Mhm. Für bestimmte Fragen, bestimmte Anwendungen, muss man das kommerziell machen. Also das hat sich geändert. Und deshalb habe ich vor ein paar Jahren gesagt, okay, ich höre jetzt auf mit all diese Berater-Advisory-Rollen in all die verschiedenen Firmen. Ich mache das nur mit Celonis und das war quasi eine einfache Wahl, weil Celonis hat, weiß ich viel, 60-70% von dem Markt. Es ist deutlich, dass es dort die meiste Kapazität gibt, um sag mal, spannende neue Sachen zu entwickeln. Und beispielsweise, wenn wir jetzt angucken, sag mal, Celonis ist die einzige Firma, die beispielsweise Object-Centric Process Mining sehr systematisch angeht. Und das ist ein Thema, was ich sehr wichtig finde.
Das ist eine erstaunliche Geschichte, muss ich sagen.
Definitiv, definitiv. Und wir sitzen jetzt zu dritt hier im, ich würde es mal sagen, digitalen Raum und wir lieben und leben Prozesse. Aber wenn wir ein bisschen aus unserer Bubble herausgehen, finde ich es doch immer wieder noch erschreckend, wie nischig das Thema ist. Obwohl Prozesse eigentlich so viel beeinflussen, so einen großen Impact haben, ganze Firmen quasi ja, strukturieren. Ich durfte das bei Bosch erleben, durfte Prozessautomatisierung mit aufbauen. Wir kennen die großen Prozess-Mining-Teams. Aber trotzdem auf die Menge und auf den Impact gesehen, ist es immer noch ein sehr nischiges Thema. Was ist Ihre Meinung dazu? Wie kommt es dazu?
Sag mal, auf die eine Seite kann man sagen, es ist ein Nische-Thema. Auf die andere Seite, wenn man das vergleicht mit, beispielsweise, wenn man ein BWL-Studium hat, ja, dann, wenn man das in Deutschland macht, dann hört man etwas über Process Mining, aber in die meisten Länder auf dieser Welt hört man überhaupt nichts über Process Mining. Aber man hört Sachen wie Simulation, Discrete Event Simulation, verschiedene Operations Research Themen und so weiter. Das sind die Sachen, worüber man redet in einem Studium. Und wenn ich jetzt angucke, was wird mehr angewendet? Simulation oder Process Mining? Da würde ich sagen, Process Mining wird viel mehr angewendet als Simulation. Also was in Wirklichkeit passiert, ist oft anders, als was Leute erfahren. Ja, das ist auch, wenn Informatiker studieren, die sind überhaupt nicht interessiert in Software wie SAP und so weiter. Aber am Ende, wenn die einen Job haben, ist das genau, was die machen.
Sehr häufig, ja.
Also diese Diskrepanz gibt es gleichzeitig. Bin ich komplett einverstanden, das Thema ist zu wenig sichtbar.
Ist noch underrated. Also ich würde sagen, es ist noch underrated, hat noch viel Potenzial. Ich glaube, es kann, wie Sie vorhin gesagt haben, selbst in kleinen und mittelständischen Firmen mangelt es oft an der Datenqualität, um beispielsweise im Process Mining noch mehr rausholen zu können. Viele Personen tun sich sehr schwer, gerade dieses implizite Wissen aus Prozessen zur Verfügung zu stellen, das irgendwie sichtbar zu machen. Da kann auch.
Ja, das Spannende ist immer, dass die meisten nicht verstehen, dass Prozesse das Wichtigste sind. Also ich meine, da waren ein paar Zitaten, ob das auch von also Prozesse sind eigentlich das Core von gesamten Unternehmen. So. Und wenn man sich anschaut, die Startups, die jetzt rauskommen, so wie ob das jetzt Amazon war oder sowas, die haben einfach Prozesse verbessert und verändert. Alle Plattformen der Welt leben aktuell durch viel, viel bessere Prozesse. Und viele verstehen das nicht. Und ob man jetzt von Process Mining, von Process Automation, von was auch immer kommt, das ist leider tatsächlich so, dass es noch nicht so ganz verstanden ist, dass das ganze Problem oder die ganze Vorteile bekommen wir nicht durch Technologien, sondern durch Verständnis von unseren Prozessen.
Ja. Ich glaube, die größte Hürde im Moment sind, sag mal, tatsächlich, okay, die Aufbereitung von Daten, aber auch, dass viele Leute einfach keine Lust haben, Prozesse zu verändern. Das ist natürlich, weiß ich viel, ChatGPT or something like that, so etwas, das hört sich positiv an. Wir machen schöne neue Bilder, schöne neue Texte, das hat etwas Positives. Process Mining hat etwas Negatives, weil wenn alles super läuft, dann braucht man kein Process Mining. Wenn Prozesse super, super laufen, dann braucht man das überhaupt nicht. Der größte Wert von Process Mining ist, wenn die Prozesse komplett scheiße sind. Aber wenn die Prozesse komplett scheiße sind, dann gibt es auch Widerstände, das zu ändern. Hey, ich kann ein super schönes Beispiel erzählen. Als Professor habe ich eine Forschungsgruppe von, weiß ich viel, 20, 30 Leute. Und ich sehe natürlich auch, wenn wir etwas kaufen und so weiter, sehe ich das in die SAP-Systeme und so weiter. Und dort sieht man schöne Beispiele. Da gab es eine Kaffeepause, musste abgerechnet werden. Und das kann man dann tracken in das, man kann in SAP einfach die Order Trail sehen. Was passiert jetzt mit der Abrechnung von einer Kaffeepause? Dort habe ich ein schönes Beispiel. Das ist etwas, die Abrechnung hat 6 Wochen gedauert. Ja? Die Order Trail ist 11 Seiten lang. Insgesamt waren 16 Leute involviert in dieser Abrechnung. Im Durchschnitt 3-mal. Ja? Wow. Also ist deutlich, dass diese Abrechnung viel teurer ist als die Kaffeepause selbst. Aber
das ist unglaublich.
Ich glaube, in jeder Firma, denk an Städte, denk an Unis, denk an sag mal, ältere Unternehmen, die schon längere Zeit existieren. Ich glaube, alle Leute können diese Art von Beispielen teilen. Und deshalb ist es super deutlich, da muss etwas passieren, aber irgendwie passiert es nicht. Das ist erstaunlich. Ja, das ist,
jetzt haben Sie gerade sogar mein schlechtestes Erlebnis übertrumpft. Wir haben in einem von unseren Prozess-Meetups vor knapp 2 Monaten einen Use Case vorgestellt bekommen. Es war im öffentlichen Sektor, viel mehr darf ich jetzt, glaube ich, gerade nicht verraten. Ich will niemanden hier an die Wand stellen. Aber die Beantragung von Homeoffice oder Telearbeit in dem Falle, für einen Tag lief der Prozess über 4 Wochen. Also ich müsste jetzt wissen, dass ich in 4 Wochen einen Tag Homeoffice machen möchte. Und es waren quasi 3 Approval-Stufen. Ich glaube, in der Organisation haben nicht so viele Personen Homeoffice gemacht.
Ja. Aber was spannend ist, also rein theoretisch würde ich jetzt nicht sagen, dass die Firmen nicht Prozesse machen wollen. So. Also fast jede Firma wegen ISOs, was auch immer, hat Prozesslandkarten, beschreibt die Prozesse. Mein allererster Kontakt mit Celonis war an der Hochschule Augsburg, jetzt Technische Hochschule Augsburg, weil da tatsächlich die Gründer, glaube ich, sogar damals bei Professor Musikmann, das war quasi mein Partner damals, häufiger waren. Und die haben ein Beispiel gebracht. Ein Unternehmen hat ein ganz klares Prozess, auch über SAP damals, wo, keine Ahnung, Ware wird bestellt, die Ware wird quasi bezahlt, die Ware wird ausgehängt und so weiter und so fort. Und dann haben die Celonis angewendet, damals wirklich noch in Anfängen, das war, glaube ich, 7-8 Jahren früher. Und die haben herausgefunden, dass es überhaupt nicht so läuft. Und das war wirklich ein roter Prozess. So arbeiten wir. Es wird Bestellung gemacht, es wird bezahlt, dann geben wir diese Ware aus. Und die haben herausgefunden, dass in, ich glaube, über 30% der Fälle ein Mitarbeiter einfach die Sache schon abgegeben hat, weil der Kunde noch nicht Geld hatte und dann hat er die einfach einen Monat später bezahlt. Und das haben die halt einfach herausgefunden. Es war eine riesen Eskalation dann in der Unternehmen. Wie kann das sein? Unsere Prozesse sind doch ganz klar definiert und Richtlinie und ISO und was auch immer. Und da würde ich tatsächlich fragen, ob halt, also es gibt viele Menschen, die einen unheimlichen Vorteil in Transparenz sehen, weil die wissen, wie die Prozesse laufen, wo die verbessern können. Also 6 Wochen für eine Kaffeepause ist schon krass. Es gibt aber sehr viele Leute, die aus meiner Sicht Angst haben von Transparenz. Ja. Und das ist halt
Ich glaube, das ist tatsächlich so. Es ist logisch, dass es Widerstände gegen Veränderungen gibt. Aber wenn wir uns angucken, was im Moment in Deutschland passiert, ist es, glaube ich, auch sehr deutlich, dass es so nicht gut läuft. Und jede Regierung, die sagt, okay, wir machen weniger Bürokratie und so weiter und so weiter, aber gleichzeitig gibt es neue Gesetze, die man dann irgendwie erfindet, um das zu machen. Und ich glaube, das ist ein Riesenproblem. Ich glaube, Firmen, um tatsächlich kompetitiv zu sein, muss sich dort etwas ändern. Und wir sehen auch einfach, dass neuere Firmen wie Amazon, Uber, wenn man jetzt eine neue Bank kreiert, kann man das super effizient machen. Ja, das ist eigentlich nur Software und Daten. Ja, das ist das Einzige, was man braucht. Und dort hat man schon einen Vorteil gegen, sag mal, alte Firmen, die so viel Historie haben, alte Systeme, Leute und so weiter. Ich glaube, es gibt Möglichkeiten für jüngere Firmen, sag mal, das besser anzugehen, aber das dauert eine Weile. Und was ich mich wünschen würde, ist, dass, sag mal, eine neue Regierung auch versucht, das mehr systematisch anzugehen. Mhm. Ich glaube, es gibt jetzt wir haben jetzt auch einen Digitalminister.
Ja.
Und ich hoffe, dass die Digitalminister nicht, ein ChatGPT-Minister ist. weil mit dieser Art von Technologie gewinnen wir es nicht. In Deutschland, wir müssen Sachen produzieren, wir müssen Sachen liefern und so weiter. Und dann ist, Process Mining als KI-Methode ist viel logischer dann viele von diesen kreativen Anwendungen.
Aber
guck mal die Verwaltung in jede größere Stadt in Deutschland an, wie viele Leute dort arbeiten und
Wahnsinn.
So weiter. Das muss sich ändern.
Aber das, ich muss ehrlich sagen, manchmal klingt es zu einfach, das ganze System, und es klingt, als wäre es so dieser Zauberstab, wenn man ihn einmal in die Hand nimmt, scannt und dann hat man extrem viel erledigt. Wo könnten denn gerade bei der Implementierung und Nutzung von Process Mining, wo sind die Hauptstolpersteine? Nehmen wir jetzt dieses Beispiel, was wir gerade diskutiert haben, Bürokratie-Digitalisierung oder Bürokratieabbau. Wenn ich meinen Führerschein verlängern muss, oder eine Änderung habe, ich sitze dieser Person gegenüber, ich schaue ihr über die Schulter. Das sind so alte Systeme, in denen die Personen teilweise arbeiten müssen. Ist das überhaupt ready für Process Mining? Oder wo sind die großen Stolperfallen?
Wie gesagt, die großen Stolperfallen sind die Leute und die Organisationsform selbst und die Datenlage. Und das ist kein technologisches Problem. Wenn man guckt, okay, wie kann man jetzt die Anwendung verbessern und so weiter, ist nicht die Lösung, okay, wir haben noch ein besseres Algorithmus und dann ist alles gut. Das ist nicht so. Gleichzeitig habe ich auch Schwierigkeiten. Es gibt natürlich viele Leute, die überhaupt keine Lust haben, um Process Mining zu machen, die, sag mal, altmodische BPM machen. Die sagen, ja, die Technologie ist nicht wichtig. Das Einzige, was wichtig ist, ist soziale Aspekte und so weiter und so weiter. Aber das hat man viele Jahre probiert. Das hat einfach nicht funktioniert. Ich glaube, jetzt brauchen wir irgendwie eine andere, sehr viel mehr analytische, sachliche Angehen von diesen Problemen. Aber das löst man nicht mit, das alte Gelaber weiterzuführen, weil das hat gezeigt, dass es nicht funktioniert. Sag mal, was jetzt in Amerika passiert mit Elon Musk, Doge und so weiter, ist natürlich auf die eine Seite ein super schlechtes Beispiel, weil da werden unglaublich viele Fehler gemacht, das ist super asozial und so weiter. Aber dieser Spirit hat irgendwie auch gute Elemente, dass man muss, wofür, wenn ich eine Stadt habe, eine Stadtverwaltung, wofür sind die da? Lass uns das definieren, was das genau ist. Und dann abzuleiten, okay, was müssen jetzt die Prozesse sein? Was muss ich machen und so weiter? Es ist super deutlich, dass auch ein, wenn ich, jetzt muss Deutschland mehr investieren in Waffen und so weiter. Und man redet nur über die Ausgabe, nicht, was das tatsächliche Ziel ist. und so weiter. Mhm. Und ich glaube, diese Art von Denken ist eigentlich, was sehr wichtig ist. Aber gleichzeitig ist es auch sehr schwierig, das zu verändern. Dafür braucht man wahrscheinlich, dass man in noch größere Probleme kommt, dass bestimmte Sachen einfach nicht mehr bezahlbar sind, dass man gezwungen wird, das zu verändern.
Definitiv. Disruption.
Das hört sich jetzt sehr dramatisch an, aber das glaube ich.
Ja. Was ich schon an Ihnen sehr schätze, ist, dass Sie das mindestens sagen.
Ja, dass Sie so also offen sind, bei Ihrer Meinung teilen. Ja.
So also ich kenne in meinen, sagen wir so, wir nennen das Bubble, so, weil wir sind in einer gewissen Bubble, ob das Prozesse sind oder ITler oder was auch immer. Und es gibt sehr wenig Leute, die überhaupt etwas sagen, weil die meisten sagen, naja, wir sind doch irgendwie doch in Wirtschaft und niemand zahlt und so wie auch immer. Und sie sind, also ich meine, die Bilder, da kommen wir noch später dazu, weil ich bin ein unglaublicher Fan von ihren generierten Bildern und da habe ich so viele Fragen. Aber der Bild mit den Elon Musk, ne, mit der Kettensäge, ja, der habe ich immer im Kopf. Also, aber das ist sehr spannend. Ich würde sagen, lass uns jetzt hier Daniel, du bist auch dafür, so eine kleine Pause machen, dann können auch die Zuhörer ein bisschen entspannen.
Genau, liebe Zuhörende, wir glauben oder wir hoffen, ihr seid jetzt auf, euer Arbeitsweg ist beendet, ihr seid angekommen. Wir würden sagen, Folge oder Episode 1 unserer Spezialfolge mit Professor van der Aas ist quasi im Kasten. Wir haben sehr viel über die Vergangenheit gesprochen, wir haben über Muster gesprochen, wir haben eine unglaubliche Reise und diese krasse Entwicklung von Process Mining hören dürfen. Aber das war Vergangenheit. In der nächsten Episode gehen wir in die Zukunft. Wir challengen Status Quo. Wir versuchen, modern zu denken und auch mal in die Richtung zu gehen, was erwartet uns alles? Deswegen, vielen lieben Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Einen schönen Arbeitstag, einen schönen Abend und
tschüss.
Ciao, ciao.